Herzlich willkommen zu Gedankenspiel, dem Podcast rund um Demokratie und Vielfalt in Kita und Hort. In unserem Podcast geben wir Ihnen kurze Impulse und Reflexionsanlässe für Ihre pädagogische Arbeit. In unserem heutigen Podcast geht es um das Thema systemisches Konsensieren, gemeinsam Entscheidungen mit allen treffen. Mein Name ist Jessica Lohr. Ich setze gemeinsam mit meinen KollegInnen das Programm Willkommenskitas in Sachsen um. Im Kita- und Hortalltag stehen täglich zig Entscheidungen auf dem Plan. Dabei gibt es viele Entscheidungen, die gemeinsam mit, besser noch, von den Kindern selbst getroffen werden können. Stichwort Partizipation. In dieser Folge möchten wir Ihnen eine ganz besondere Form der Entscheidungsfindung vorstellen, das systemische Konsensieren. Das systemische Konsensieren grenzt sich deutlich von der Mehrheitsentscheidung ab und macht alle Meinungen und Gefühle der Beteiligten sichtbar. Ziel dieser Methode ist es, dass sich am Ende des Prozesses alle gut mit der Entscheidung fühlen. Um Ihnen diese Methode vorzustellen, haben wir für Sie Adela Marling von den Konsenslotsen zum Gespräch eingeladen. Frau Marling, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Frau Marling, stellen Sie sich bitte unseren ZuhörerInnen einmal vor.
Ja, das mache ich gerne. Ich bin Adela Marling. Ich bin von Haus aus Erziehungswissenschaftlerin, Pädagogin. Ich lebe in Berlin mit Mann und Kind. Meine große Beutetochter ist schon ausgezogen, also zwei Kinder, aber eine schon weg. Und ja, genau, ich habe in Berlin Erziehungswissenschaften studiert mit den Schwerpunkten interkulturelle, transkulturelle Kommunikation, Demokratiepädagogik, Bildungsevaluation, weil mich das damals schon interessiert hat. Man muss dazu sagen, genau, ich hole ein bisschen mehr aus. Ich habe sehr unterschiedliche Schulsysteme erleben dürfen, noch so vor meinem Schulabschluss, und habe einfach gemerkt, boah, das eine macht Spaß und hilft mir beim Lernen, das andere nicht. Und so hat es mich zur Pädagogik gebracht, weil ich dachte, okay, wie müssen Lernbedingungen eigentlich aussehen? Wie können wir Menschen Situationen gestalten, in denen Menschen und Kinder gerne lernen? Und zwar auch gerne lernen, die Welt als gestaltbar zu begreifen. Und genau, Bildung für nachhaltige Entwicklung, damit habe ich mich auch sehr lange befasst, habe auch lange als Bildungsreferentin da gearbeitet und habe mich damals schon eben mit Demokratiepädagogik auseinandergesetzt, aus diesem Interesse heraus, ja, wie sehen denn demokratische Schulen, wie sehen denn demokratische Kitas aus? Und mich hat das damals schon fasziniert, in Gesprächen so, naja, aber beim Mehrheitsentscheid, so, da geht echt, also wenn wir in diesen Diskussionen landen und dann irgendwie eine Mehrheit über eine Minderheit oder eben sogar eine Minderheit über eine Mehrheit entscheidet, weil sie halt die relative Mehrheit hat, das fühlte sich nie gut an. Und es hat mich lange Zeit auch sehr stark davon abgehalten, irgendwie in dem Bereich tätig zu werden oder auch gerade, wenn es heißt, ja, so läuft Politik, dann dachte ich, nee, dann möchte ich nicht politisch sein. Ich habe schon während des Studiums angefangen, gewaltfreie Kommunikation zu lernen und zu studieren und so weiter und war auch lange Zeit als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation unterwegs. Und im Zuge dessen habe ich das systemische Konsensieren kennengelernt. Und das war nochmal so ein Schlüssel. Ja, der Name kriegt bei mir selber ja schon Widerstand, aber der Name selbst, die Methode, das Verfahren ist in Österreich entwickelt worden, weil sich eben Menschen hingesetzt haben und geguckt haben, was macht der Mehrheitsentscheid eigentlich mit Menschen? Was für systemische Auswirkungen hat er denn auf Gruppen? Und da kann ich später gerne noch mehr zu sagen. Eigentlich bin ich der Meinung, dass alle Entscheidungsverfahren systemisch heißen sollten, weil sie alle systemisch wirken. So, aber ja, zu mir gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Jetzt bin ich als Konsenslotsin in Deutschland unterwegs, mittlerweile natürlich auch viel online, begleite Gruppen in partizipativen Prozessen, besonders dann, wenn sie eben wissen, dass sie Entscheidungen brauchen, die top-down zum Beispiel nicht reichen oder von wenigen, wenn das Tragen von wenigen nicht ausreicht, bei Reorganisationsprozessen und mit einem Schwerpunkt eben in Kitas, weil ich ja ein Training für Kitas entwickelt habe, um das systemische Konsensieren mit Kindern einzuführen. Das nennen wir auch Igeln oder den Igeltraum, kann ich später noch mehr zu sagen. Genau, deswegen sitze ich von hier in Berlin aus mit einem Netzwerk von Trainerinnen und Trainern, die eben SK-Trainings, also SK für systemisches Konsensieren, SK-Prinzip anbieten und oder eben Moderationen für Gruppen.
Ja, vielen Dank, Frau Marling, für diese schöne Vorstellung und gleich für das Mitnehmen eigentlich ja ans Thema. Und das systemische Konsensieren ist sehr wahrscheinlich den meisten ZuhörerInnen kein Begriff. Und deswegen würde ich Sie zum Anfang einmal bitten, mal ein Beispiel aus dem Alltag zu nennen, wo den ZuhörerInnen dieses systemische Konsensieren schon mal selber begegnet sein kann.
Na, vielleicht müssen wir da unterscheiden, weil tatsächlich ist das systemische Konsensieren einerseits könnte man sagen, noch relativ jung und hat vielleicht auch noch nicht so eine gute Marketingstrategie entwickelt, dass es so großartig verbreitet werden kann. Wobei ich schon auch feststelle, mittlerweile bin ich immer öfter in Gruppen. Wenn ich frage, wer kennt's, dann heben sich immer mehr Händchen oder Hände. Aber deswegen unterscheide ich kurz zwischen dem formalen Verfahren und sozusagen und der informellen Haltung. Und die informelle, also die Haltung vom systemischen Konsensieren oder vom SK-Prinzip ist es, Widerstand ernst zu nehmen, ja, die Achtung des, vor dem Nein der anderen Person, den Widerstand ernst zu nehmen und als kreatives Potenzial zu nutzen. Und ich glaube ja von Grund auf fest daran, eigentlich sind wir Menschen Kooperationstiere, ja? Wir wollen kooperieren, wir sind grundsätzlich soziale Wesen und wir merken das an so ganz einfachen Beispielen, wie wenn wir zusammen mit Freunden unterwegs sind oder in einer Familie unterwegs sind, ne? Wenn wir mit Menschen in Gruppen sind, die wir gerne mögen und wir wollen zum Beispiel ein gemeinsames Essen planen oder wir wollen gemeinsam ins Kino gehen, ja? Und von unseren 5 Freunden hat eine Person den Film, den jetzt die meisten wollen, schon gesehen oder hat schlechte Kritiken gehört und traut sich den Film nicht zu oder sowas und sagt es, dann sind wir meistens in Gruppen, also ne, unter Freunden dann nicht so unterwegs, dass wir sagen, na ja, aber die Mehrheit will, also musst du jetzt mitziehen. Ne? Das ist uns völlig klar. Wir wollen die Person eigentlich, wir wollen das Nein der Person achten und gucken dann, gehen dann gemeinsam oft in so einen kreativen Prozess. Ja, an welchen Film können wir denn dann oder wie können wir den Abend noch gestalten, dass wir irgendwie alle glücklich werden? Ja, das heißt, an der Stelle ist es völlig normal für uns, auf das Nein zu hören und etwas für uns alle Passenderes zu finden. So, und das etwas formeller kann man systemisches Konsensieren nennen. So, manche Leute kennen vielleicht Konsensmethoden oder Konsensverfahren oder auch den Konsens. Beides sind schon bekanntere Verfahren in Deutschland. Und systemisches Konsensieren ist von der Richtung her auch ein konsensorientiertes Verfahren. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir beim systemischen Konsensieren kein Veto haben, sondern gucken, wo gemeinsam die größte Zufriedenheit ist oder der geringste Unmut, aber die Entscheidung selber nicht blockierbar ist und das vielen Gruppen hilft, weiterzukommen und nicht in die Stagnation zu geraten. Ich gehe schon wieder einen Schritt weiter. War das verständlich, das Beispiel?
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für dieses Alltagsbeispiel. Ich glaube, das hat jeder schon mal erfahren, jede schon mal erfahren. Genau, und Sie sind da gleich mit in die Definition oder die Erläuterung des systemischen Konsensierens gegangen. Und darum würde ich Sie jetzt noch einmal genauer bitten und vielleicht auch gleich die Abgrenzung, weil das ja auch immer wieder ein Thema ist und Sie das auch schon erwähnt haben, vom Mehrheitsentscheid.
Eins nach dem anderen. Was zuerst?
Gerne die Definition zuerst nochmal genauer, die ZuhörerInnen mitzunehmen. Was ist systemisches Konsensieren? Wo sind die Vorteile?
Also systemisches Konsensieren ist entweder ein Entscheidungsverfahren oder ein Entscheidungsprinzip oder auch eine Entscheidungs- oder eine Moderationsmethode, bei der das Ziel ist, die tragfähigste Lösung für die Gruppe zu finden, aus Sicht der ganzen Gruppe. Und das schaffen wir, indem wir alle Optionen, also alle Vorschläge, die eine Gruppe betrachtet, qualitativ bewerten. Und zwar nicht, was habe ich lieber, weil das wäre ein vergleichendes Bewerten, besser als, schlechter als, sondern wie geht es mir mit dieser Lösung an sich, mit diesem Vorschlag? Und hier gucken wir nicht, wie sehr die Begeisterung auslöst, sondern wir gucken, wie viel Unmut hat dieser Vorschlag noch? Wie viel Bedenken habe ich zu einem Vorschlag? Und das machen wir mit allen Vorschlägen. Und das, was das systemische Kondensieren gut macht, ist eben über Widerstandspunkte, die ich zu einem Vorschlag haben kann, den Widerstand von mir persönlich zu allen Vorschlägen, aber eben auch von dem dann, wenn wir den zusammenzählen, den Widerstand von der ganzen Gruppe zu einem Vorschlag messbar zu machen. Und dadurch sehen wir sehr schnell, wie viel Zufriedenheit haben wir schon mit einer Lösung erreicht. Und wir können aber auch gucken, je nachdem, ob wir, wie sehr wir da ins Detail gehen wollen, wie stark ist der Widerstand zu einzelnen Lösungen noch von einzelnen Personen, und können da gezielt andocken, um eben dann weiter zu gucken, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen wollen, diese Lösung noch zu verbessern. Und es geht nicht darum, dass wir sozusagen mehr danach gucken, was ist für einige das Beste, sondern was ist für alle tragbar. Soweit zu der Frage?
Ja, wunderbar, genau. Das haben Sie sehr schön erläutert, finde ich, und auch sehr greifbar. Und ich wollte ja gerne noch wissen, was dann den Unterschied zum Mehrheitsentscheid ausmacht. Das haben Sie ja eben in der Definition auch schon ein bisschen einklingen lassen.
Ja, da gibt es einiges. Ich werde ein bisschen theoretisch und dann versuchen wir das noch mit Beispielen zu unterfüttern. Eins der größten Unterschiede, den wir uns bewusst sein müssen, ist, dass der Mehrheitsentscheid ein vergleichendes Verfahren ist. Ja, wir gucken also wenn wir zwei Optionen haben, ne, A oder B, ist es entweder oder, und ich gucke, ob ich für A bin im Vergleich zu B. Wenn ich A mit C vergleiche, bin ich dann vielleicht aber für C, weil es im Vergleich ist dann C besser. Und systemisches Konsensieren gehört zu den messenden Verfahren. Wir messen Unmut, wir messen Widerstand, um so an die Zufriedenheit zu gelangen. Und das ist einer der springenden Punkte, die sozusagen eine sehr, sehr große Auswirkung hat, weil wir beim Mehrheitsentscheid, wenn wir vergleichen, weiß ich ja, A ist besser als B oder ne, Schokoladeneis ist besser als Vanilleeis. Es kann aber auch sein, dass ich sage, Schnupfen ist besser als Grippe. Ja, und wir wissen bei einem Mehrheitsentscheid, wenn wir vergleichen, nicht, wie viel Konfliktpotenzial, wie viel Bedenken eventuell in der präferierten, also in der bevorzugten Lösung noch ist. Wir sehen das nicht. Das wird gar nicht sichtbar. Das ist das eine. Und das andere ist dadurch, dass wir bei dem Mehrheitsentscheid immer nur, ne, normalerweise spielen wir das so, dass wir sagen, eine Stimme, ne, ich habe eine Stimme und die darf ich für einen Vorschlag geben. Also wenn wir jetzt an Kinder denken, an welchem Spielplatz gehen wir heute raus, dann darf ich irgendwie einem Spielplatz meine Stimme geben. Und wir wissen, dass je weniger Optionen wir haben, also je weniger Vorschläge, desto klarer, ne, desto weniger habe ich die Wahl. Das heißt, wenn ich mich nur zwischen zwei Sachen entscheiden kann, entscheide ich mich für das eine, und dann umso größer ist die Chance, dass wir sozusagen eine sehr aussagekräftige Mehrheitsentscheidung haben. Ja? Je mehr Optionen wir haben, desto flacher wird die Verteilung von Stimmen. Also wenn wir fünf Vorschläge haben oder fünf Spielplätze für Kinder, dann haben wir zwei Kinder hierfür, drei Kinder dafür, fünf Kinder hierfür, vier Kinder dafür. Ja, dann haben wir fünf, die dafür sind, aber wir haben irgendwie acht oder neun, die eben nicht dafür sind. So, und das ist ein weiterer großer Nachteil vom Mehrheitsentscheid, dass der Mehrheitsentscheid an sich mit Vielfalt gut umgehen kann, also vielfältige Lösungen. Und wenn es aber darum geht, dass wir ich werde jetzt wieder mal ganz theoretisch und politisch, in Gesellschaften, wo wir nicht alle das Gleiche denken und nicht alle die gleichen Ziele haben und ne, nicht dieselbe Perspektive, sondern wo wir irgendwie heterogen sind und divers und irgendwie unterschiedliche Ansätze, dann brauchen wir einen großen Lösungsraum, um diesen auszuschöpfen, um zu gucken, wo finden wir denn den größten gemeinsamen Nenner? Und das kann der Mehrheitsentscheid nicht gut. Und das andere ist dadurch, dass wir immer nur eine Stimme haben, die wir eben im Vergleich, ne, unserer Präferenz geben, entsteht eine Konkurrenz. Ja, weil wenn du deine Stimme nicht meinem Vorschlag gibst, sondern potenziell einem anderen Vorschlag, dann ist deine Stimme eine Gefahr für mich. Und das führt einfach in der Gruppe dazu, und wir sehen das an allen Ecken und Enden, dass es sich lohnt, beim Mehrheitsentscheid in die Konkurrenz zu gehen. Und dominante Verhaltensmuster sich lohnen. Und mit Lohnen kann ich jetzt, das klingt irgendwie banal, aber wenn es heißt, entweder ich gewinne oder ich verliere, ja, dazwischen gibt es sehr wenig. Und ich möchte natürlich nicht verlieren, weil wenn ich verliere, heißt es, dass ich meine Bedürfnisse und meine Anliegen vielleicht nicht beachtet werden. Dann lohnt es sich, in den Kampf zu gehen. Und das meine ich mit Lohnen. Also wir sind Menschen, sind ja einfach, wir sind erfolgsgetriebene Wesen. Wir wollen Erfolg haben und die Regeln des Spiels definieren, was Erfolg bedeutet.
Ja, vielen Dank für diese Unterscheidung nochmal auch vor allen Dingen, was das Konsensieren sozusagen mit sich bringt und was es auch deutlich unterscheidet von dem Mehrheitsentscheid. Wir wollen ja hier vor allen Dingen auch für die Fachkräfte in die Praxis schauen und Sie haben vorhin am Anfang schon das Igeln für die Kinder erwähnt, was die pädagogischen Fachkräfte sozusagen von dem Konsensieren mit in Kita und Hort nehmen können. Können Sie uns diese Methode für die Kinder etwas genauer beschreiben und auch vielleicht Beispiele nennen, die Sie aus der Praxis kennen, wo dieses Igeln angewendet werden kann mit Kindern?
Also zwei Worte zum Wort Igeln oder Igelprinzip. Wir bleiben mal beim Igeln. Der Igel ist eine schöne Metapher, die funktioniert, aber nicht die einzige, weil also der Vorteil, was der Igel alles mit sich bringt, ist, der Igel ist ein heimisches Tier, zumindest bei uns in Deutschland. Wir kennen den Igel, Kinder kennen sehr früh den Igel. Sie wissen, dass der Igel Stachel hat, die er aufstellt, wenn es dem Igel nicht gut geht. Ja? Der Igel stellt nicht seine Stacheln auf, wenn er sich besonders freut. So, ne? Der V stellt seine Federn ja auf, um sich zu zeigen. Der Igel stellt seine Stacheln auf, um etwas von sich zu wenden, Gefahr abzuhalten. Und das verstehen Kinder sehr gut. Ja, diesen Mechanismus, würde ich jetzt sagen. Und insofern können wir sagen, wenn sich beim Igel was sträubt und dieses Sträuben, das können wir mit Kindern gut nachmachen, wenn wir unsere Hände weghalten von uns. Ne? Wir wollen unsere Hände so nicht, ich halte meine Hände nach oben, so ich will, ich will, ich will, ich melde mich oder das ist meine Stimme, ich bin dafür, sondern mir sträubt sich was. Das ist eine Möglichkeit, um mit Kindern, also eine kindgerechte Sprache zu finden. Wer nicht mit dem Igel arbeiten möchte, hat andere Möglichkeiten, um Unmut sichtbar und skalierbar zu machen. Also wir arbeiten manchmal auch einfach mit Duplosteinen oder anderen oder Murmeln oder sowas. Ne? Wie viel Steine liegen dieser guten Lösung im Weg, um eine gute zu sein? Oder wie viel Hürden müssen wir springen und so? Auch da lässt sich was machen. Der Igel ist tatsächlich in der Kita erfunden worden von einer Erzieherin, die hat angefangen, mit so Steckbrettern zu arbeiten. Und viele Kitas haben als pädagogisches Material diese Steckbretter. Und so konnten sie eben Igelstacheln sichtbar machen und mit Kindern, und das ist eben auch das Schöne, bevor Kinder zählen können, ja, also eins, zwei, drei, wie viel das jetzt ist, aber sie können irgendwie sagen, eine Hand ist so ein paar Stacheln und zwei Hände mit meinetwegen noch allen Fingern gespreizt, sind ganz viele Igelstacheln. Ja, da sträubt sich ganz viel und das ist ein intuitives Zeigen. Und die Aufgabe der Erzieherin ist es, die Hände zu zählen. Ja, und deswegen sagen wir, okay, wenn der Igel seine Stacheln anlegt oder wenn du jetzt ein Igel wärst oder da bin ich immer so ein bisschen am Glauben. Ist das, hast du einen Igel, der sich sträubt für dich oder wie fühlt sich dein innerer Igel? Ja, legt er seine Stacheln an, dann legen die Kinder auch ihre Hände an den Körper. Sträubt er sich so ein bisschen oder sträubt er sich ganz viel? Und je nachdem strecken die halt eine Hand vor oder zwei Hände. Und die Fachkräfte, die ErzieherInnen können die Hände zählen. Und zwar von jedem Kind zu jedem Vorschlag. Und dann zum Beispiel, ich habe mittlerweile bin dabei, so Holzschablonen zu entwickeln, aber eben pro Hand einen Stachel entweder ins Steckbrett zu stecken oder in den dafür extra gemachten Igel. Und da habe ich schon wunderschöne Igel gesehen, aus Ton oder irgendwie aus Holz gemacht, unterschiedliche Sachen. Und also, das ist vielleicht zum Mechanismus. Und jetzt stellen wir uns vor, das hatten wir gerade letztens erst in der Kita, welchen Ausflug, ne? Zu welchem Ausflug wollen die Kinder gehen? Und dazu lade ich auch ein, ne? Also das Igeln schaut sich das Wahlverfahren an. Aber davor gibt es einen guten partizipativen Prozess und da lade ich alle ErzieherInnen und Erzieher ein, den gut zu gestalten. Das gehört zusammen. Da war es jetzt so in der einen Kita, die haben beim Morgenkreis zwei Wochen oder drei Wochen vor dem Ausflug gesagt, in zwei oder drei Wochen gibt es den Ausflug. Das und das sind die Regeln, das und das ist der Rahmen. Das dürft ihr machen, das dürft ihr nicht machen. Das muss den Kindern natürlich auch klar sein. Und dann haben sie abgefragt, was ihnen denn wichtig ist im Morgenkreis. Also Wünsche abgefragt. Ja, mal Wünsche so, es soll Spaß machen, soll was draußen sein, vielleicht nicht so lange mit dem Bus fahren, was auch immer die Kinder da gesagt haben. Da kamen natürlich auch schon fertige Vorschläge. Und die Erzieherinnen haben dann die Arbeit und die Aufgabe, diese Vorschläge einerseits aufzunehmen und andererseits auch nochmal zu gucken, okay, warum dieser Vorschlag, was ist das Wichtige? Ja? Wir nennen diesen Schritt Wünsche, Wünsche sammeln, Wünsche an die gute Lösung. Und dann hatten die Kinder die Möglichkeit, eine Woche lang sich Vorschläge auszudenken und bei den Erzieherinnen und Erziehern anzumelden, zu sagen, ja, ich möchte gerne hierhin, ich möchte gerne auf den Spielplatz, ja, oder ich möchte gerne in den Zoo, ich möchte gerne ins Schwimmbad. Und diese Vorschläge wurden gesammelt und eine Woche später beim Morgenkreis vorgestellt und dann wurde eben geigelt, ja, sodass in dem Moment die Kita, also die Kinder waren schon so weit, dass die das gemeinsam machen konnten. Das heißt, die Kinder konnten jeweils, also gemeinsam abstimmen oder bewerten. Das heißt, alle haben die Hände gleichzeitig gehoben und die Erzieherin konnte abzählen und dann eben sichtbar machen auf ihrem Igel. Ich weiß, dass das am Anfang anders ging. Da haben die Kinder Zeit bekommen, jeweils für sich unabhängig von den anderen zu bewerten. Und die Erzieherin hat das so erstmal gezählt und dann sichtbar gemacht. Und am Ende hat sie alle Igel gezeigt. Ich glaube, es waren 5 Vorschläge. Alle Igel gezeigt und die Kinder konnten selber sehen, es gibt einen Vorschlag, da sträuben sich die wenigsten Stachel. Und das heißt, sie konnten auch verstehen, dass das wahrscheinlich der beste Vorschlag ist. Und je nachdem, wie penibel man das dann macht, ne, in dem Moment kann die Erzieherin dann sagen, okay, dann nehmen wir das. Oder sie holt sich nochmal das Okay von der Gruppe ab. Da geht es jetzt schon sehr ins Detail.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese bildliche Erklärung. Ich kann mir das gut vorstellen und ich denke, die ZuhörerInnen auch. Und es stehen ja wirklich immer recht viele gemeinsame Entscheidungen an. Und zum Abschluss würde ich Sie sehr gerne fragen, warum Sie wirklich diese Methode zu entscheiden, den Fachkräften mitgeben möchten und sagen möchten, es lohnt sich, sich auch für Kita und Hort, auch mit den Kleinsten und natürlich auch ne, mit den TeamkollegInnen, ne, also das ist ja auch eine Möglichkeit, neue Entscheidungsmethoden ins Team mit reinzubringen, die dann auf Augenhöhe stattfinden, ja, sich mit dieser auseinanderzusetzen und diese Methode dann wirklich mit auch zu den Kindern zu nehmen.
Also 3 Sachen vielleicht. Das erste ist, ich habe als Bildungsreferentin auch eine Menge damit zu tun gehabt und geguckt, ne, mit jungen Erwachsenen Sachen zu verlernen, ja. Und viel von dem, was ich jetzt als Erwachsene, als junge Erwachsene, als jetzt dann 30- oder 40-jährige Erwachsene heute lerne, hat ganz oft damit zu tun, dass ich erstmal wieder Sachen verlernen muss. Ja. Und das finde ich anstrengend und das finde ich schade. Und ich denke mir, wenn wir können gerade Kindern jetzt schon Sachen beibringen, wo sie nicht erst in 30 Jahren die wieder verlernen müssen, mühselig. Weil jetzt können sie sehr, sehr schnell lernen. Und warum sich da systemisches Konsensieren lohnt, ist, weil wenn wir uns angucken, ne, in fast jedem Bildungsplan ist Demokratiebildung drin in der Kita. Eine Kita sollen Demokratiebildung machen. Und da sind so Kompetenzen drin wie Meinungsvielfalt erkennen, Empathiefähigkeit, Perspektivübernahme. Ja, da sind Respekt, Achtung voreinander, Mitgefühl, die eigene Meinung vertreten können, etc. Ja, und wenn wir uns diesen ganzen Kanon an guten Kompetenzen angucken, die Menschen, ne, mündige BürgerInnen brauchen, dann ist es für mich die Frage, was für Methoden nutzen wir, um diese Kompetenzen zu fördern. Und da gibt es eine ganze Menge, Morgenkreis, Kinderrat und so weiter. Und bis jetzt gibt es aber sehr wenig Blick auf den Entscheidungspunkt an sich. Und ich hoffe, dass das vielleicht noch klar wird, wenn wir mit dem Mehrheitsentscheid arbeiten, dann arbeiten wir mit einer Methode, die grundsätzlich Kompetenzen fördert, die nicht dem zuträglich sind, was wir eigentlich wollen. Ja, es fördert Konkurrenz, die Stärksten gewinnen, die Lautesten gewinnen. Wer leise ist, hat keine Chance, die gehen eher in den Rückzug. Es lohnt sich taktisches Abstimmen, ja, du heute für mich und gegen den anderen und so weiter. Ja, und das sind Sachen, die der Mehrheitsentscheid mit beibringt. Und das macht uns ja unsere Demokratiebildung eigentlich, es läuft dem zuwider. Und deswegen lohnt es sich, mit dem systemischen Konsensieren oder mit dem Igeln zu arbeiten, weil wir kriegen mit dem Prinzip mehr Rückenwind. Also dieses Verfahren an sich, in diesem Verfahren an sich lohnt es sich, dass wir auf das Nein der anderen hören, dass wir Rücksicht nehmen, dass wir kreativ werden, dass wir gemeinsame Lösungen finden. Das passiert durch die Regeln des Entscheidens an sich und dadurch würde ich sagen, machen wir es uns als Erzieherinnen und Erzieher wesentlich einfacher, weil wir nicht mehr gegen Windmühlen arbeiten, sondern Rückenwind kriegen mit dem Entscheidungsverfahren. Und das gilt für die Kleinen wie auf der Teamebene auch. Also wenn wir ganz oft die Schwierigkeit haben, dass Diskussionen zu lange dauern, dass im Nachhinein Leute sagen, naja, ich war ja doch dagegen und jetzt seht ihr mal, ihr müsst eure eigene Suppe auslöffeln und so weiter. Das fällt alles mit dem systemischen Konsensieren weg.
Frau Marling, ich danke Ihnen ganz, ganz sehr für diesen Einblick in das systemische Konsensieren und in diese ja sehr, sehr wertvolle Beschreibung dessen, was dieses Konsensieren wirklich bringen kann und welche Kompetenzen es fördert. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne, gerne.
Und ich hoffe, dass Sie, liebe ZuhörerInnen, viele Anregungen aus der heutigen Folge mit in Ihren Alltag nehmen können. Bleiben Sie gesund!